Ja, ich freue mich natürlich außerordentlich, dass ich wieder bei euch sein darf. Nach eigentlich kurzer Zeit. Ich fühle mich eigentlich ganz heimisch hier bei euch. Gehört schon fast zum Inventar, denkt es mir. Aber wie ist denn das? Darf man sich überhaupt freuen am Karfreitag? Ist der Karfreitag nicht ein Tag, wo man muss traurig sein, nachdenklich? Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Die haben mich da gefragt, die Emotionen, die man an diesem Tag, ist das erlaubt? Darf man so Emotionen zeigen? Also ich habe gehört, zum Beispiel, vor kürzlich einer, der im tiefen Bayern, im Innerbayern ist aufgewacht, hat gesagt, sie hätten eine Woche lang nicht dürfen lachen in der Osterwoche. Also das ist effektiv so gewesen. Da hat man müssen traurig sein, weil das ist ja das, was passiert ist, das Leiden von Jesus, die Passion, dass er ans Kreuz geht. Und das ist so ein meine Frage von dem heutigen Karfreitag, von meiner heutigen Predigt. Was sind unsere Emotionen in Bezug auf diesen Tag? Freuen wir uns? Sind wir traurig? Sind wir nachdenklich? Die drei Emotionen. Aufgefallen ist mir das auch beim Film The Passion of Christ. Habt ihr ihn gesehen? Die Passion. Wie heißt es auf Deutsch? Die Passion, glaube ich, oder? Genau. Mel Gibson, die meisten von euch werden den Film sehen. Und Mel Gibson hat ja die ganze Leidensgeschichte von dort weg, wo Jesus im Garten Gethsemane ist gefangen genommen worden, hat er verfilmt bis hin zum Kreuz. Die Auferstehung kommt ganz am Schluss noch, ist auch noch ein Teil davon, aber nur ganz kurz. Hauptsächlich ist die Leidensgeschichte von Jesus im Zentrum und er tut das auf eine sehr dramatische Art. Und das ist natürlich effektiv so gewesen. Also so eine Kreuzigung zu dieser Zeit, das ist etwas Brutales gewesen. Also da ist es wirklich, die Körper sind zum Teil verunstaltet worden bis hin zur Unkenntlichkeit. Und das heisst es ja auch im Jesaja. Jedenfalls habe ich den Film gesehen in Lima. Ich war in Lima, in Peru. Ein riesen Kino, viele Leute drin. Und am Schluss von diesem Film bin ich aufgestanden, das Licht ist angegangen und ich habe gesehen, gefühlt die 90% haben Tränen in den Augen gehabt. Ich war natürlich auch einer von denen gewesen. Aber dann habe ich überlegt, sind denn das alles da Christen, die 90%, also in Peru gibt es schon glaube ich, mehr Christen als da im Liechtenstein oder in der Schweiz. Wie sagt man, so 10-20% gläubige Christen, das ist ja immer ein bisschen schwierig, zum das beurteilen, wer ist jetzt genau gläubig und wer nicht. Aber es sind etwa 90%, also die meisten haben einfach Tränen in den Augen gesehen und haben mich dann gefragt, also sind jetzt das alles Leute, die verstanden haben, was da passiert ist? Oder um was geht es da? Warum haben die Tränen in den Augen? Haben die Tränen in den Augen von den Emotionen? Weil das ist traurig, das, wenn einer da leidet. Und effektiv, auch währenddem, dass Jesus auf dieser Via Dolorosa, also auf dem Weg vom Golgatha, hat es Leute gegeben, hat es Frauen gegeben, die Tränen hatten. Und wisst ihr, was Jesus denen gesagt hat? Leset das mal im Lukas, Kapitel 23. Ihr habt ja alle Bibeln dabei. Ich finde das super, dass ihr da unter dem Stuhl Bibeln habt. Alle könnt das nachschlagen und können wir miteinander da lernen aus dem Wort Gottes. Ich finde das ganz wichtig. Ich sage meinen Leuten immer, nehmt die Bibel mit. Und bei uns sind sie unter dem Stuhl. Das finde ich so eine gute Einrichtung. Lukas Kapitel 23, Vers 27. Ja, wir lesen jetzt gerade vom Vers 26 weg. He? Als die Soldaten Jesus aus der Stadt hinausführten, kam gerade ein Mann vom Feld, der hieß Simon und stammte aus Zyrene. Sie hielten ihn an und luden ihm das Kreuz auf. Und er musste es hinter Jesus hertragen. Also da ist der Weg auf der Via Dolorosa. der Simon hätte müssen helfen, das Kreuz tragen. Eine große Menschenmenge folgte Jesus, darunter viele Frauen. Viele Frauen, die laut klagten und um ihn weinten. Aber Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte: Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch selbst und über eure Kinder. Eine interessante Antwort von Jesus. Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch selbst und über eure Kinder. Und wir müssen wissen, in Bezug auf das Thema, im Johannes 10, 18 steht, niemand nimmt es mir, also da geht es um das Leben von Jesus, niemand nimmt es mir, ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Also Jesus sagt, ich gebe das, was ich da mache, mache ich schlussendlich freiwillig. Das Leiden, dass das Kreuz geht, das war ein freier Entscheid von Jesus. Und er sagt der Frau, brüllt nicht wegen dem. Brüllt wegen etwas anderem. Wir sagen nicht brüllen, wir sagen rennen zu Bern. Wir sagen brüllen. 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 Tut nicht brüllen. Genau. Tut nicht rennen, sagt man zu Bern. Tut nicht rennen wegen mir, sondern wegen euch selber. Was heisst denn das? Was hat Jesus da damit gemeint? Und ich glaube, was nachher kommt im Lukas Kapitel 23, das ist nämlich der heutige Predigtext, Lukas Kapitel 23, auf da möchte ich eingehen. Da sind zwei Männer gekreuzigt worden, einer links und einer rechts von Jesus. Ihr kennt die Geschichte von der Sonntagsschule, oder? Und da möchte ich mal mit euch anschauen, die zwei Reaktionen von diesen beiden Männern. Wir lesen sie weg vom Vers 32. Lukas Kapitel 23, Vers 32. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, also Golgatha, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu, und die führenden Männer sagten verächtlich: Anderen hat er geholfen. Soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte? Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm, boten ihm Weinessig an und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht. Sie lautete: Dies ist der König der Juden. Jetzt kommt der Text. Eine der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnten: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott? Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm: Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagt er: Jesus, denk an mich, wenn du in deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das sind zwei ganz unterschiedliche Verhaltensweise von denen, die hier am Kreuz hängen. Es ist genau die gleiche Situation. Sie sind beide in der gleichen Situation gewesen, aber ihre Verhaltensweise, wie sie auf die Situation reagiert haben, ist eigentlich genau das Gegenteil gewesen. Schauen wir mal zuerst einmal das Wort vom ersten Verbrecher. Wir wissen ja nicht, was die verbrochen haben, aber anscheinend sind es wirklich Verbrecher gewesen, die Todesstrafe nach damaligem Recht Todesstrafe verdient haben. Das hören wir aus dem Wort von dem, der nachher redet. Aber der Erste sagt, Bist du der Messias? Bist du wirklich der Messias? Wenn du der Messias bist, dann hol uns hier runter. Dann hilf uns. Hilf dir und hilf uns. Also er hat natürlich überhaupt nicht geglaubt, dass Jesus der Messias ist. Kein Moment. Und im Gegenteil, er hat gesagt, dass ich soll glauben, dass du Gottes Sohn bist, also der Retter, dann gibt es eine Bedingung, dann musst du mir helfen. Also erst wenn du mir hilfst, glaube ich, dass du Gott bist. Das war seine Antwort. Das war seine Haltung. Und ihm ist in erster Linie natürlich darum gegangen, sein Leben zu retten, sein Leben vor dem Tod, sein Leben auf dieser Welt zu retten. Und das ist natürlich effektiv so eine zentrale Sache, wenn es um Jesus geht. Also wie schauen wir Jesus an? Schauen wir Jesus als den Messias, als den Retter an? Und dort scheiden sich Geister, würde ich jetzt sagen. Es gibt Leute, die sagen, ja, Jesus war ein guter Mensch, Jesus war ein Vorbild, aber mehr nicht. Er hat gute Taten vollbracht, hat gute Sachen gesagt, aber mehr als das war Jesus nicht. Er hat das nicht anerkannt. Er hat nicht anerkannt, dass Jesus der Messias ist. Der Johannes schreibt im Johannesbrief sogar, also auf das kommt es drauf an. An dem können wir erkennen, ob einer gläubig ist oder nicht. Er sagt, dass der, der als Jesus, als Sohn Gottes erkennt, das ist ein Christ. Das ist der. Und der, der das nicht erkennt, betitelt er sogar als Antichrist im Johannesbrief. Wir müssen das mal nachlesen. Also jeder, der Jesus nicht als Sohn Gottes, als den Messias anerkennt, das ist der Antichrist. Ist eigentlich recht hart, sage ich jetzt einmal. Und effektiv, der gekreuzigte Recht von Jesus hat das nicht anerkannt. Er hat wollen, dass sein Leben gerettet wird auf dieser Welt. Also sein Fokus war auf diese Welt gerichtet gewesen. Das ist das Einzige, was ihn hat interessiert. Und er hat vor allem überhaupt keine Reue gezeigt. In keinem Moment hat er gesagt, ja, ich bin schuld oder ich habe irgendetwas Falsches gemacht, ich bin ein Verbrecher. In keinem Moment hat er irgendeine Reue gezeigt. Und der Punkt ist, wir haben den Kreuzig, der Recht von Jesus, seit der Sonntagsschule ist das natürlich für uns ein schlechtes Beispiel. Auch in den Filmen ist das ein schlechtes Beispiel. Es ist effektiv so. Er ist ein schlechtes Beispiel. Was wir nicht merken, dass wir der oft sind. Dass das du und ich bist. Rechts von Jesus. Wie viel Mal haben wir Probleme damit, unsere Schuld anzuerkennen? Wie viel Mal machen wir Gott verantwortlich oder stellen mir Bedingungen. Wenn du Gott bist, wenn es dich gibt, dann musst du mir das Problem lösen. Dann glaube ich. Und wenn das Problem nicht gelöst wird, wenn du mich nicht heilst von dieser Krankheit, wenn du mich nicht befreist von dem Leiden, dann bist du nicht Gott. Dann kommen die Zweifel auf. Ich glaube, das ist dir und mir schon passiert. Das ist genau die Haltung von dem, ich sage jetzt, wo rechts gekreuzigt ist. Steht über rechts oder links gekreuzigt? Das steht, glaube ich, nicht, oder? Ich sage jetzt einmal der, wo rechts gekreuzigt ist, einfach um das zu verbildlichen. Das ist die Haltung. Und wir machen Gott oftmals noch verantwortlich. Wie soll ich sagen? Dass der in dieser Situation war, dass er am Sterben war, dass er zum Tod ist verurteilt worden, angeklagt. Wem seine Schuld war das? Ganz allein seine Schuld. Das war nicht die Verantwortung von Jesus, nicht die Verantwortung von Gott. Und es war auch nicht die Verantwortung von Jesus, ihn dort rauszuholen. Wie oft machen wir, sagen wir, Gott, du bist verantwortlich, du hast die Verantwortung, dass es mir gut geht. Du hast die Verantwortung, dass ich geheilt werde. Du hast die Verantwortung, dass ich nicht sterbe. Ich sage jetzt mal ganz etwas Provokatives. Hat Gott Verantwortung für unser Leben? Ich würde sagen, nein. Gott hat Verantwortung nicht für unser Leben. Gott muss nicht handeln. Wir haben das verloren. In dem Moment, wo die Menschen vom Sündenfall, haben wir das verloren. Weil wir haben gesagt, wir wollen so nicht gehen. Im Paradies hat Gott, glaube ich, die Verantwortung für uns. Hat Gott zu uns geschaut. Aber nachher haben wir gesagt, nein, sind wir einem anderen nachgefolgt. Wir sind einem Bösen hörig geworden. Der Sünde sind wir hörig geworden. Und die Folge davon, die Konsequenz davon, ist nachher das Leiden und der Tod. Und wie viel machen wir Gott verantwortlich? Warum gibt es so viele Leiden? Wie lässt Gott das zu in Afrika, die Armen? Wie kann Gott das zulassen, dass mein Kind krank ist? Wie kann Gott mein persönliches Leiden zulassen? Das ist nicht die Verantwortung von Gott. Wir können nicht mehr reklamieren. Du und ich, wir können Gott nicht mehr reklamieren. Versteht ihr? Wisst ihr was? Wenn Gott Verantwortung übernimmt und er macht das so gerne wieder, dann ist das aus Gnade, weil er das will. Aber er muss nicht. Wir können nichts fordern. So wie der sagt, wenn du Gott bist, dann musst du mich hier abholen. Wenn du Gott bist, musst du mich aus dieser Situation rausholen. Nein, muss er nicht. Und wir sind vor allem nicht in der Position, wir sind nicht in der Position, als Sünder zum Forderungen zu stellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich erzähle zuerst mal das andere. Der Zweite, lesen wir mal die Reaktion vom Zweiten. Lesen wir die Reaktion vom Zweiten Anklagten. Er gibt dann auf die auf Antwort, auf die Haltung von dem Rechts. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht? Wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich, sagt er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagt er zu Jesus, denk an mich, wenn du in deine Herrschaft als König antrittst. Wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortet ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ganz eine andere Reaktion. Er weist ins Recht und sagt, merkst du das nicht? Wir sind zu Recht hier. Aber der in der Mitte, der ist unschuldig. Und mit dem erkennt er Jesus als Gott, als der Messias. Wenn er sagt, der wird unschuldig hingerichtet, weil kein Mensch ist unschuldig. Kein Mensch ist unschuldig. Das ist ganz tiefgründig. Wenn er sagt, der ist unschuldig, erkennt er Jesus als Gott. Das kann, muss mehr als ein Mensch sein. Und Jesus ist ja als Mensch auf die Welt gekommen, aber genauso als Gott. Und darum ist er unschuldig gewesen. Darum hat er auch nicht sich zur Schuld lassen und hat sich so hergegeben. Also er erkennt Jesus als der Messias an. Als Gott. Und zweite, er sagt, wir sind zu Recht hier. Ich bin zu Recht hier. Er erkennt seine Schuld. Und sagt nicht, ja, ich bin hier am Kreuz, ich bin zwar schon ein Verbrecher, aber das ist halt, weil meine Eltern mich so erzogen haben und weil ich halt sowieso kein Gutes. Er hat sich nicht rechtfertigt. Er hat gesagt, ich bin zu Recht hier und ich verdiene den Tod. Ich verdiene die Konsequenzen. Das, was ich hier lebe, ist die Konsequenz von meinem Handeln. Darum bin ich da. Keine Anschuldigung an Gott. Kein Moment. Ich mag mich erinnern, ich bin in Peru bin ich viele Jahre, habe ich Gefängnisarbeit gemacht, Gefangene besucht, in der Nähe von Lima, in der Hauptstadt. Und ich könnte mir vorstellen, die Gefängnisse in diesen Drittweltländern, Das ist schwierig zu beschreiben in Wort, wie es den Leuten dort geht. Das ist also wirklich eine harte Strafe, in einem Gefängnis zu sein für 10, manchmal für 20 Jahre. Gewisse kommen gerne nicht mehr raus, weil sie Dokumente, kein Geld haben für Dokumente, sind einfach dort drin. Und viele von denen haben kaum zu essen. Wenn du nicht irgendwie Geld hast oder so, gibt es kaum etwas zu essen. Bedingungen, also wie sagt man, wenn jemand krank wird, die medizinische Hilfe ist sehr, sehr bedürftig, sehr viel Gewalt, sehr viel Drogen. Also, wir können uns das schlecht vorstellen. Manchmal hat man, viele haben gar kein Bett, wenn du nur ein Bett hast oder irgendeine Matratze, um drauf zu schlafen, das ist schon viel. Wir haben viele gesehen, ich habe kein Geld, um ein Bett zu kaufen. Du musst im Gefängnis noch ein Bett kaufen. Aber ich habe Gefangene getroffen. Und das war ja unser Dienst. Wir sind gegangen, wir haben predigt. Und es hat eine Kirche im Gefängnis. Und viele von denen, die dort waren, haben gesagt, ja, ich bin da. Ich habe Mord begangen. Ich habe vergewaltigt. Und haben das anerkannt, haben ihre Schuld anerkannt und vor mir und vor Gott. Und wir haben Gottesdienst zusammengeführt und die sind auf die Knie gegangen und die haben zu Gott geschrauen und die haben Tränen gehabt. Und oftmals ist es so gewesen, dass am Schluss von dem Gebet, das hätte 20 Minuten, eine halbe Stunde gehen, sind sie auf den Knie gewesen, ist der Boden nass gewesen. Der Boden war nass gewesen von Tränen. Die haben ihre Schuld anerkannt vor Gott. Haben das eingesehen. Ihre Situation ist, es war wirklich prekär und schlimm. Dann bin ich, nach vielen Jahren, bin ich mal zurückgekommen in die Schweiz und habe da ein Gefängnis besucht. In Lenzburg sind wir mal eingeladen worden, zusammen mit dem Gefängnispastor, den ich gearbeitet habe, aus Peru. Sind wir auf Lenzburg, Strafanstalt, eingeladen worden. Und für uns ist das natürlich, boah, das ist ja krass. Ein Hotel. Das war wirklich ein Hotel. Jeder hatte ein Einzelzimmer. Sie hatten 3 verschiedene Menüs, die sie können auswählen konnten, was zu essen bekommen. Sie hatten Fernsehen. Sie hatten einen Fitnessraum, wo sie können trainieren konnten. Sie können arbeiten. Es war relativ sauber. Und es ist Respekt. Man ist respektvoll mit denen Gefangenen umgegangen. Aber mit denen, die ich dort geredet habe, ich rede jetzt nicht für alle, einfach mit denen, die ich geredet habe, wisst ihr, was die gesagt haben? Die haben reklamiert. Die haben gesagt, ja, uns da, das ist nicht gut da in Lenzburg und da gibt es noch viel bessere Gefängnisse, wo es noch Hallenbad gibt sogar. Ihr lacht jetzt, gibt es wirklich. Jedenfalls haben sie noch reklamiert in dem Gefängnis in Lenzburg, weil die anderen Gefängnisse eigentlich eben besser wäre. Also sie haben überhaupt, sie haben gesagt, ja, wir sind wirklich, zu Recht werden wir da bestraft, also es ist eben im Gegenteil. Also, sie haben es noch gefunden gehabt, es wird ungerecht umgegangen mit ihnen. Übrigens, also ich finde das gut, dass das Gefängnis da so sind. Ich möchte nicht, dass unsere Gefängnisse so sind wie in Südamerika, weil unsere Rückfallrate ist viel, viel tiefer. Also die Leute, die aus dem Gefängnis kommen, die kommen oftmals rehabilitiert aus. Also das hat durchaus Sinn, dass man so mit den Gefangenen umgeht. Ich sage, was mir darum geht, ist die Haltung der Gefangenen. Versteht ihr? Die ist unterschiedlich, oder? Die haben das überhaupt nicht eingesehen. Es ist zwar noch gut gegangen, relativ, aber überhaupt keine Einsicht. In Peru habe ich viele Gefangene getroffen, die eine Einsicht haben, auf geistiger Ebene. Und genau so ist es genau dann eben auch gegangen. Also der hat es eingesehen, hat seine Schuld eingesehen vor Gott. Noch am Kreuz, wo es darum gegangen ist, zum Sterben. Und der dritte Punkt, was war seine Bitte? Aber hat er eine Bitte gehabt, doch noch eine Bitte an Jesus. Er hat gesagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er hat nicht gesagt, rett mich vor dem Tod am Kreuz. Er hat gesagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der Fokus komplett anders. Der Erste hat den Fokus auf diese Welt gehabt. Er wollte sein Leben retten. Er wollte am Kreuz, am Tod entkommen. Der Zweite, der hat den Fokus aufs ewige Leben gehabt. Aufs Reich von Gott. Er hat gesagt, wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Und Jesus sagt ihm, zu dem hat er nichts gesagt, aber zu dem hat er gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Darum, ganz wichtig, dass wir die Haltung annehmen, von dem Verurteilten, vom zweiten Verurteilten, dass wir bereit sind, unsere Schuld einzugestehen. Wir sind alle Sünder. Und vor allem, dass wir aus dem rauskommen, Forderungen zu stellen an Gott. Wir sind nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Gott muss nichts machen. Er ist nicht in der Verantwortung, dass er irgendetwas müsste machen für uns. Aber wisst ihr was? Die Gnade von Gott ist so gut, dass er es macht. Und das sieht man an dem Beispiel. Er hat gesagt, ja, ich werde für dich schauen. Ich werde dich retten. Wir haben es eigentlich, Menschen haben es eigentlich völlig verbockt. Du und ich, wir wissen das ja. Wir machen immer und immer wieder Fehler. Und wisst ihr was? Dass Gott uns hilft und dass Gott uns von dem Leiden befreit. Weil oftmals ist, wenn wir ehrlich sind, oder einfach, das Leiden ist eine Konsequenz, eigentlich, ja, dass wir sündig sind. Also ich will nicht sagen, mit dem will ich nicht sagen, es gibt ja die Theologie, die sagt, also, Krankheit ist immer eine Folge von der Sünde. Nein, direkt nicht, indirekt schon. Also dass mir das Krankheit und Tod gibt, ist ja eine Folge vom Sündenfall. Oder? Und das ist nicht Gottes, das ist nicht die Schuld von Gott. Das ist die Schuld, dass die Menschen böse sind, hörig geworden und sich entfernt von Gott. Das ist nicht die Verantwortung von Gott. Und er hat, trotzdem ist die Liebe von Gott so gross für dich und für mich, dass er eben doch wieder die Verantwortung wahrgenommen hat. Und sogar ist die Verantwortung so weit gegangen, dass er gesagt hat, ich gebe mein Leben freiwillig her für euch. Er hat die Verantwortung wieder übernommen. Das ist doch, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich darüber nachdenke, wenn ich über das nachdenke, also das ist schon krass eigentlich. Und dann werden wir plötzlich ziemlich klein. Mehr Menschen. Und dann merken wir, eigentlich dürfen wir wirklich Gott keine Bedingungen setzen. Das Einzige, was wir machen können, ist sagen, hey, ich bin da, ich bin schuldig, ich komme vor dich und hab Gnade mit mir. Hab Gnade mit mir, Sünder, und ich möchte nach bei dir sein. Das ist das. Und um da geht es. Da dürfen wir traurig sein. Jesus hat gesagt, sei nicht traurig um mich. Sei nicht traurig. Ja. Wenn ihr traurig sein wollt, einfach um eure Sünden willen. Also, dass ihr das anerkennt. Die Situation, in der Position, in der ihr steht, als Sünder, da dürfen wir traurig sein. Also um euch und auch um eure Kinder willen. Wenn wir merken, dass, wie viele Leute verloren gehen und wie viele Leute das nicht anerkennen, da dürfen wir traurig sein. Am heutigen Tag geht es darum, da nachzudenken über das. Und wenn wir das wieder erkennen und die Verheißung vom Paradies, dann dürfen wir auch wieder fröhlich sein. Auch heute. Dann dürfen wir uns auch wieder freuen. Auch heute am Karfreitag, wo Jesus gestorben ist. Wenn uns das bewusst wird, das ist so genial, das, was Jesus gemacht hat für dich und für mich. Er hat die Verantwortung wieder übernommen, obwohl er es nicht müsste. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir kommen vor dich mit leeren Händen. Wir haben dir nichts zu bitten. Im Gegenteil, wir müssen anerkennen, dass wir schuldig sind. Herr Jesus, ich möchte anerkennen, dass ich schuldig bin. Und wie vielmal habe ich gefordert. Und Herr Jesus, hilf mir dort, hilf mir bei dem. Und du musst, Herr Jesus, du musst nichts. Ich möchte dir einfach danken für das, was du gemacht hast am Kreuz, dass du gestorben bist für mich, für meine Geschwister hier. Und bitte die Leute, das erkennen am heutigen Tag. Erfülle uns mit deinem Geist und dass wir dürfen demütig werden vor dich. Und ja, so durchs Leben gehen, mit dieser Haltung, wo wir einfach dich als den Messias anerkennen, Buße tun und unseren Fokus ganz auf dein Reich setzen. Hilf uns da dabei, Herr Jesus. Amen.